Heute bei All You Can Stream. Ein Filmdrama über einen der größten Gerichtsprozesse der deutschen Geschichte. Eine Thriller-Serie über die dunklen Geheimnisse der Reichsten der Reichen in unserem Nachbarland. Dann das große Serien-Comeback des Star-Wars-Machers. Und unser Interview mit Florian Lukas über seine neueste Rolle als abgehalfterter 90er-Jahre-Popstar. All You Can Stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Einen wunderschönen sonnigen Morgen aus Hamburg. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur aktuellen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Micha ist wieder da. Hallo Micha.
Hallo Melanie, und man merkt, du bist Journalistin, weil ich glaube, nur diese Berufssparte nennt 11.16 Uhr morgen.
Du bist so gemein. Ja, also doch, ich finde Vormittag, da kann man den ganzen Tag noch morgen sagen, aber ja, es stimmt.
Im hohen Norden ja sowieso.
Ich fand Sonne mein gutes Stichwort, weil ich liebe das Wetter momentan. Es ist wirklich den ganzen Tag Sonne. Ich sitze hier mit eiskalten Händen, weil ich der Meinung war, Sonne steht automatisch auch für Wärme, tut es nicht, wie ich traurigerweise feststellen musste. Aber ich habe eine Frage an dich ganz zum Anfang. Geht dir das auch so, wenn du abends jetzt da sitzt und denkst, ich würde jetzt gerne irgendwas streamen oder irgendwas schauen, dass du automatisch ein schlechtes Gewissen hast, wenn du auf den Balkon rausblickst und feststellst, da könnte man jetzt sitzen und es ist noch ein bisschen Restsonne da. Ich muss das jetzt ja ausnutzen, gerade wenn ich in Hamburg wohne, wo diese Momente sehr, sehr selten sind.
Es ist jetzt noch nicht die Jahreszeit. Also ich liebe das auch, den Frühling, gerade weil man dann irgendwie draußen sitzen kann, wenn es Nachmittag ist oder mittags am Wochenende. Aber abends, da habe ich eher im Hochsommer Probleme, wenn es wirklich super lange hell ist. Ne? Das geht ja jetzt noch und es wird ja auch, sobald die Sonne weg ist, ein bisschen frostiger. Also noch kriege ich das ganz gut geregelt, auch zu streamen abends. Aber du hast wirklich größere Probleme.
Für mich ist automatisch Hochsommer, wenn die Sonne scheint.
Okay.
Hamburg ist 16 Grad, da wird der Grill rausgeholt, weißt du? Das ist dann, sind hier so die Grundbedingungen. Viel besser wird es nicht so ungefähr, habe ich immer das Gefühl.
Ich habe letztens festgestellt, wie wenig eigentlich ausreicht, um sich an den Strand in die Sonne zu legen. Bei 15 Grad, wenn die Sonne scheint, letztens an der Nordsee, das ist, reicht völlig aus.
Das reicht, ja. Bin ich ganz bei dir. Aber also wie gesagt, schlechtes Gewissen habe ich nicht. Schlechtes Gewissen habe ich auch nicht gehabt, als ich die Sachen geschaut habe, die wir heute alle thematisieren. Magst du da einmal einen Überblick geben?
Eine geniale Überleitung. Sehr gerne. Wir sprechen heute über Das Reservat, dänisches Krimi-Drama bei Netflix. Dann über Das da, US-Crime-Serie bei RTL Plus. Wir reden über Stammheim, Zeit des Terrors. Das ist ein Dokudrama in der ARD-Mediathek. Und wir sprechen über Messiah Superstar, also deutsche Comedy-Serie bei Joyn. Und da haben wir mit dem Hauptdarsteller Florian Lukas gesprochen.
Genau, du hast mit dem Hauptdarsteller Florian Lukas gesprochen.
Ja, das majestätische Wir. Ich habe das teilweise wirklich, dass ich nicht mehr richtig sagen kann, wer wen interviewt hat. Weil wir hören natürlich dann auch die Sachen gegen, wenn jemand dann ein Interview mitgebracht hat, nach ein paar Monaten, weiß ich nicht, dann denke ich habe mit dem gesprochen oder ich habe mit dem gesprochen und denke, du warst das. Das ist irgendwie eine ganz komische Symbiose mittlerweile.
Ja, das geht mir auch so und vor allem, wenn wir die Leute öfter hier hatten. Ja. Weil dann ist, also Nikolas Ovtsarek hatten wir ja jetzt mittlerweile dreimal bei uns zu Besuch.
Der Hattrick, ja.
Ja genau, du hast mit ihm geredet, ich habe mit ihm geredet, dann, also das ist da jeder mal ein bisschen und keine Ahnung zu welchem Thema jetzt wer mit ihm geredet hat, aber es verschwimmt. Wir machen das jetzt auch schon ein Weilchen.
Aber weißt du, was wir noch nie gemacht haben? Doppelinterview. Also wir beide jemanden einzeln, so verhörmäßig, so
gerüstet.
Good Cop, Bad Cop, das sollten wir noch machen.
Ja, das habe ich auch schon mal überlegt. Also falls ihr da Interesse dran habt, dass wir mal gemeinsam ein Interview durchführen, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben unter diesem Podcast. Das könnt ihr sowieso immer gerne machen. Also falls euch was besonders gut gefallen hat oder was besonders schlecht gefallen hat, wir sind natürlich auch offen für Kritik, könnt ihr das gerne kommentieren und natürlich auch gerne abonnieren. Also bei Spotify, Apple Podcast oder was auch immer, All You Can Stream eingeben, die Glocke aktivieren, dann seid ihr immer informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Und natürlich Instagram, All You Can Stream _Podcast. So, und jetzt haben wir genug geredet. Jetzt fangen wir auch einfach mal an.
Ja, ein In der vergangenen Folge hatten wir ja das Thema seltsame Serientitel gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert draußen. Es geht schon wieder los, weil auch jetzt in dieser Folge haben wir wieder was dabei. Eine dänische Krimiserie heißt eigentlich international Secrets We Keep, auf Deutsch das Reservat. Warum? Dazu später mehr. Ist ab sofort bei Netflix verfügbar. 6 Folgen hat das Ganze. Melanie, du hast das gesehen und du kannst uns erstmal sagen, worum geht es in das Reservat?
Wo du beim Titel bist, ne? Also ich glaube, der dänische Titel ist sehr, sehr nah am deutschen Titel. Ich weiß jetzt nicht, wo die internationale Variante hergekommen ist, aber ich glaube, wir haben uns jetzt sehr, sehr nah am Original orientiert. Das nur am
Moment mal ganz kurz. Also wenn ich wir spreche, wenn ich sage, wir haben Florian Lukas gesprochen, dann okay, dann ist das All You Can Stream. Aber ich möchte jetzt nicht mit der titelgebenden Abteilung bei Netflix in einen Topf geworfen
Okay,
werden, die
das ist.
wahrscheinlich mit KI überlegt, wie nennen wir diese Serie, die im Dänischen das Reservat hat, wo es vielleicht auch Sinn ergibt, aber im Deutschen halt nicht. Aber ich wollte mich ja nicht aufregen, bevor wir überhaupt wissen, worum es geht in dieser Serie.
Also, ich fange jetzt einfach mal an. Es geht um einen so ein bisschen abgekapselten Bereich in der Nähe von Kopenhagen, eine Nachbarschaft, wo sehr, sehr viele Familien leben, die sehr, sehr viel Geld haben und dementsprechend auch Au-pairs beschäftigen, in dem Fall ein philippinisches Au-pair unter anderem, die sich eben um die Kinder kümmern, damit alle gleichermaßen am Berufsleben teilhaben können und die Kinder eben entsprechend gut betreut sind zu Hause. Und wir haben jetzt ein Szenario, es stehen im Fokus zwei Familien. Und eine Frau, eine Mutter, einer dieser Familien, Cecilie, und die hört, dass das Au-pair der Nachbarfamilie verschwindet und hat ein besonders schlechtes Gewissen, weil dieses Au-pair sie nämlich am Vorabend noch angesprochen hat, gesagt hat, sie kann da nicht bleiben, sie braucht Hilfe, aber sie wollte sich da nicht einmischen und ist dann natürlich besonders alarmiert, als sie erfährt, dass dieses Au-pair verschwunden ist und fängt dann an zu recherchieren, was da eigentlich passiert sein könnte.
Was ich jetzt bei der Zusammenfassung ganz spannend fand, auch als ich den Plot gelesen habe, dass du nicht so diesen klassischen Polizeiermittler hast oder einen Detektiv, der sich darum kümmert. Und mir scheint es so, dass du bei solchen Geschichten, wenn du jemanden hast, der ein eigenes Interesse hat, eine eigene Motivation, nicht nur einfach den nächsten Fall zu lösen, sondern ihn persönlich involviert ist, vielleicht auch gerade durch Schuld getrieben ist, dass das nochmal so einen extra Push geben kann.
Also ich glaube, diese Serie kombiniert beides, weil es kommt dann natürlich, sie kann es ja nicht alleine lösen, sie kann nicht alleine recherchieren, es kommt dann eine Ermittlerin ins Boot, die wiederum ihrerseits anfängt zu ermitteln und natürlich beide verfolgen andere Ziele an, der eine verrät irgendwas nicht, was der andere schon weiß und so weiter. Also wir haben zwei Ebenen, die da kombiniert werden und die dem Ganzen natürlich nochmal irgendwie noch einen interessanten Beigeschmack geben, da hast du natürlich recht.
Wer ist dabei? Kennt man da jemanden? Kennt man was von den Machern, was die vorher gemacht haben, damit man so ein bisschen einsortieren kann? Weil
Ja, also
Dänemark
ich.
ist ja mittlerweile auch schon ein Land, wo schon echt in den vergangenen Jahren, sogar Jahrzehnten, eine Menge erfolgreicher Serien hervorgegangen sind.
Ja, auch erfolgreiche Darsteller, ne? Also wenn wir da Mads Mikkelsen zum Beispiel sehen, also es gibt ja einige große Namen aus Dänemark, die mittlerweile bekannt geworden sind. Ich kann sagen, der ist nicht dabei, um das schon mal
Aber sein Bruder
vorwegzunehmen.
Lars doch hoffentlich.
Es gibt nur die beiden in Dänemark. Nein. Regie führt Per Fly. Der hat unter anderem ein paar Episoden von Borgen gemacht. Auch ein ganz, ganz großes Thema. Hatten wir auch ein paar Mal im Podcast. Also der hat schon sehr, sehr viel Erfahrung, die er da mitbringt. Das Ganze basiert auf einer Idee von Ingeborg Topsoe, die unter anderem der Charmeur gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem was sagt. Das ist von 2017. Genau. Und in der Hauptrolle sehen wir Marie Bach-Hansen, die unter anderem in Die Erbschaft. Das war ja auch eine recht große Serie mitgespielt hat. Aber darüber hinaus muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich die Darsteller und nicht wirklich gekannt habe im Vorfeld.
Kann man da mitfühlen? Also wenn du gesagt hast, das ist so eine abgeschottete Gemeinde oder Community, wo wirklich die Reichsten der Reichen ist, dann ist ja erstmal vielleicht gar nicht so leicht, sich da so reinzufühlen, um da eine Figur zu haben, mit der man sich identifiziert. Wie gelingt es der Serie?
Die Frage habe ich mir auch gestellt, weil ich dachte, werde ich jetzt mit den Figuren warm oder nicht? Und das
Ja.
haben sie ideal gelöst über die Hauptfigur, weil du an der sehr nah dran bist. Also eben diese Mutter, die anfängt, sich Sorgen zu machen um das Au-pair drüben und die das durchaus reflektiert. Die denkt darüber nach, wie fühlen sich die Au-pairs bei uns in der Familie, inwieweit ist es vielleicht irgendwie abgehoben, dass wir selber Au-pairs beschäftigen. Die bekommt zum Beispiel auf der Arbeit auch die Frage gestellt, ja, also wieso beschäftigt ihr ein Au-pair? Kriegt ihr das alleine nicht eigentlich hin und so weiter, die dann aber sagt, und das fand ich sehr reflektiert, hättet ihr diese Frage auch meinem Mann gestellt? Weil ich als Frau bin ja diejenige, die ansonsten in der Regel zu Hause dann die Care-Arbeit mitmachen würde in dem Fall. Die Frage hättet ihr meinem Mann nicht gestellt? Also wir machen das, damit ich eben auch gleichberechtigt mitarbeiten kann. Also insofern, die Serie reflektiert das schon im Hinblick auf die Hauptfigur. Mit den anderen Figuren wirst du nicht so richtig warm. Die wirken wirklich wie aus so einer Parallelwelt. Es ist echt so eine gated Community, die da so ein bisschen existiert. Aber das ist dann auch Sinn der Sache, weil sie persönlich, also die Hauptrolle, wird mit den anderen Figuren ja auch nicht warm, beziehungsweise ist dann ja skeptisch gegenüber deren Verhalten. Und dann bist du wirklich so ein bisschen an sie gebunden, da sie ja auch die Geheimnisse drumherum und aus der eigenen Vergangenheit auch so ein bisschen enthüllen muss.
Gated Community, ganz gutes Stichwort. Lass uns mal jetzt nochmal über den Titel sprechen. Das ist ja mein Lieblingsthema. Wird das irgendwie aufgelöst? Also kommt der Begriff dann auch in der Serie vor oder ist das wirklich so ein Überbleibsel aus dem dänischen Original?
Ich muss sagen, ich habe ja bisher auch noch nicht alles von dieser Serie gesehen. Deshalb kann ich nicht sagen, inwieweit es am Ende vielleicht noch aufgegriffen wird. In dem Bereich, was ich gesehen habe, würde ich sagen, dass es sich wirklich darauf bezieht, dass diese, ja, dass es eben eine gated Community ist, dass die mit den Leuten aus der Umgebung irgendwie nicht so richtig was zu tun haben. Auch, dass die Au-pairs innerhalb dieser Familien ja auch nochmal irgendwie abgeschottet leben, weil die jetzt verschwindet beispielsweise, lebt im Keller, in einem Keller, der jetzt auch so ein bisschen nass geworden ist, wo du denkst, das ist schon, es erinnert mich so ein bisschen an Parasite auch,
ja,
weißt du?
Habe ich auch gerade gedacht, ja.
Wo du diese zwei Ebenen hast, irgendwie die Angestellten, die ein ganz anderes Leben führen innerhalb der Familie, die eigentlich wahnsinnig viel Geld hat. Also das ist schon eine spannende Kombination und ich denke mal, dass der Titel daher auch dann gewählt wurde.
Ist irgendwie so ein Zeitgeistthema, ne, seit einigen Jahren. Also diese Klassenunterschiede, arm gegen reich, dass das immer mehr auch dann diese anscheinend oder scheinbar heile Welt dann zum Einstürzen bringt, wenn halt irgendwas passiert, was nicht in diese Welt reinpasst. Ne? Also fällt mir auch Delicious fällt mir auch ein mit
Habe ich auch
Farid
gerade
Yardim.
dran gedacht. Ja.
War ja auch so eine Sache. Also okay, dann wie hat sie denn gefallen? Also ist das spannend? Hält dich das dann am Ball, diese Geschichte des verschwundenen Au-pairs?
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe natürlich sofort an diese ganzen klassischen skandinavischen Krimiserien gedacht, die wir ja auch mittlerweile super viele irgendwie in Verbreitung haben. Siehe die Brücke oder sowas, die natürlich auch so ein bisschen Vorreiter war damals. Große Krimiserien. So sehr wie die hat es mich nicht reingezogen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil es sehr langsam erzählt ist und sich sehr langsam aufbaut. Also du musst am Anfang erstmal ein Gefühl bekommen für das ganze Ambiente, in dem du dich da befindest. Und dann wirklich ist es eine Erzählung, die nach und nach an Fahrt aufnimmt, weil dann auch die Ermittlerin eben mit reinkommt und du dann systematisch enthüllst, was da eigentlich passiert ist. Aber ich muss sagen, du musst dich drauf einlassen. Wenn du nach einer Folge schon sagst, ich gebe dem jetzt keine Chance mehr, dann ist das auch nichts für dich, weil du musst dich wirklich auf das Erzähltempo so ein bisschen einlassen und dann funktioniert es auch.
Okay, also das Reservat ist ab sofort bei Netflix verfügbar, 6 Folgen. Und ich möchte mal sagen, wenn das kein Hit wird, dann könnte es auch am Titel liegen.
Musikalisch wird es jetzt bei All You Can Stream. Und wie wir ja alle wissen, ist das der Fachbereich von Micha.
Hat er ist das so? In den, okay.
Ja, ich finde schon. Na, eigentlich 80er Jahre musikalisch, aber ich finde, man kann da auch eine Ausnahme machen, weil du eigentlich so diese Themen immer wieder gerne übernommen hast. Wir sprechen jetzt über Messiah Superstar. Ab jetzt bei Join. Es sind insgesamt 8 Folgen und ich kann schon mal verraten, dass eine Kollegin, die sich auch damit beschäftigt hat, gefühlt in Jubelschreie ausgebrochen ist, als sie über diese Serie geredet hat. Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, was du erzählst. Aber bevor wir darüber sprechen, erstmal an dich die Frage, um was geht diese Serie, zu der wir auch gleich noch Florian Lukas hören.
Das stimmt. Vielleicht nochmal ganz kurz zu Join. Das ist vielleicht noch gar nicht so bekannt. Also die Serie wird es dann auch ohne Paywall auf Join geben. Also praktisch wie so eine Mediathek von Sat.1 und Pro7. Die wird dann auch linear laufen bei Sat.1. Worum geht's bei Messiah Superstar? Es geht um Messiah. Messiah ist eigentlich im bürgerlichen Leben, heißt der Thomas Janowski. Also ein ganz, ganz klassischer Popstar-Name. Der war in den 90ern eine richtig große Nummer. Also aka Messiah. Sein größter Hit war Ecstasy. Startshow. Wie kann ein anderer, wie kann ein Song auch anders heißen in den 90ern? Also XTC geschrieben, also wenn dann richtig. Aber schon der zweite Song, Sexy Sex, der war schon dann ein Flop. Das heißt, es war so ein klassisches One-Hit-Wonder.
Das könnte am Titel liegen, um das mal wieder
Sexy Sex, also Viel mehr geht nicht. Sex sells, aber sexy Sex hat halt nicht so gut gesellt. Heute ist er, ja, das ist jetzt 30 Jahre später, und er führt so ein runtergekommenes Lokalrestaurant in Berlin-Wedding. Also auch nicht gerade so hippes Szeneviertel. Und aber 30 Jahre später wird er ja zum Gegenstand einer Doku-Soap. Also ein Kamerateam kommt vorbei und begleitet ihn. Und jetzt wittert Messiah, alias Thomas, seine große Chance auf ein Comeback, auf eine Wiederauferstehung.
Ist das denn so ein bisschen als Mockumentary gedreht? Also wenn du sagst, da ist ein Doku-Team dabei, was das Ganze begleitet, kann man das dann wirklich auch als Mockumentary bezeichnen?
Ja, kann man sehr gut besagen. Also hast diese klassischen Elemente, die du aus Stromberg und seitdem halt in ganz vielen anderen Formaten kennst. Ein Kamerateam, was nie wirklich richtig erwähnt wird, oder Modern Family, das komischerweise immer dabei ist. Dann gibt es aber auch diese Confessionals, diese Talking Heads, wo Leute dann in die Kamera reinsprechen. Und dann entsteht natürlich auch dadurch eine gewisse Komik, weil die dann immer wieder eingeblendet werden und dann auch dem gerade Gesagten von anderen Personen oder was man bei anderen Personen gerade gesehen hat, auch wie total widersprechen, weil sie es anders kommentieren.
Talking Heads ist ein gutes Stichwort, was du mir da lieferst. Es wird ja wahrscheinlich nicht nur Florian Lukas sein, der da in irgendeiner Form zu Wort kommt. Wen haben wir denn noch dabei, der da entsprechend eingeblendet wird?
Wir haben als seinen ja, obersten Fan, Manager und Toningenieur und Produzenten Jonas Ney dabei. Der spielt Leon und der ist halt so Fan der ersten Stunde. Ein Ticken jünger als er, aber ja, himmelt ihn an, ist ein ganz verschrobener Musiknerd. Und dann haben wir, was nochmal so eine Besonderheit ist, einige Gaststars dabei, die sich selber spielen. Das sind dann Leute von heute, Alexander Herrmann, also der TV-Koch, Vanessa Mai ist dabei, aber auch Leute, die damals schon in der Zeit, als dieser fiktive Messiah seine Starterfolge hat, auch schon am Start waren. Also wir haben Sabrina Setlur dabei und wir haben Oli P. dabei, der so ein großer Konkurrent ist von Messiah.
Ich glaube, die hatten richtig Spaß daran, das zu drehen. Ich glaube, das ist so ein Drehbuch, das schlägst du auf und denkst dir so, das ist eine coole Idee, das möchte ich unbedingt machen.
Ja, also ich habe jetzt nicht erfahren, ob da andere vielleicht auch abgesagt haben, weil sie halt dann nicht so viel Selbstironie
Okay.
mitbringen konnten, um so eine Rolle zu spielen, ne? Weil klar, es ist dann witzig, wenn du zuschaust, aber es geht dann auch ein bisschen nur ans Eingemachte, wenn Sabrina Setlur heute irgendwie Staubsaugervertreterin ist. Und also du musst dann schon über sich selber lachen können, wenn du bei so einem Projekt mitmachst.
Ich finde es auch spannend, weil Jonas Ney ist ja eigentlich wiederum als musikalisch bekannt. Das Thema hatten wir auch schon mal. Der schreibt ja auch selber entsprechend Filmmusik, meine ich, und hat ja auch eine eigene Band. Es scheint da in dem Fall jetzt ja aber gar nicht als musikalisch irgendwie so in Szene zu treten, sondern das bleibt dann ja wirklich bei Florian Lukas.
Das bleibt bei Florian Lukas, der da auch jetzt nicht, kann man drüber streiten, ob er die Idealbesetzung ist, ne? Weil er von sich selbst auch sagt, er kann nicht singen, er kann nicht tanzen, musste sich so ein bisschen das drauf schaffen, weil wir, das ist auch ein Teil der Serie, eben nicht nur in der Gegenwart sind, sondern auch Rückblenden haben in die 90er. Das sind dann eher so kurze Szenen meistens. Da hat er dann noch irgendwie seine Löwenmähne und erinnert so optisch so ein bisschen an DJ Bobo, an diese Zeit. Und ja, und dieser Exzess der 90er Jahre, diese Musikvideos, die damals dann auf Viva und auf MTV laufen, das haben sie ganz gut eingefangen. Auch die Klamotten, also das muss man mögen.
Ich frage mich auch, wie sie dann auf Florian Lukas gekommen sind. Wenn der jetzt bisher nicht durch Musik, vielleicht haben sie ihn auch deshalb genommen, weil er nicht durch musikalisches Talent in Erscheinung getreten ist, das weiß ich nicht. Aber es muss ja irgendeinen Grund für diese Besetzung gegeben haben.
Er hat sich ja irgendwie immer mal gewünscht, einen Musiker zu spielen, hat aber eher an Schlager gedacht. Also, dass er jetzt so ein Eurodance-Popstar spielt, das hat er überhaupt nicht auf der Rechnung gehabt. Ich glaube, und da gibt es auch eine gewisse Verwandtschaft, er hat ja zuletzt auch die Wespe gespielt, was ja auch so eine Loser-Geschichte war. Jemand, der seine beste Zeit vermeintlich hinter sich hatte und jetzt wieder versucht, an die Spitze zu kommen. Wobei die Wespe, also es war ja so ein Dartspieler, der vor 20 Jahren mal sehr erfolgreich war, das war eher so ein liebenswerter Loser. Das kann man bei Messiah jetzt nicht wirklich sagen. Er ist so eher der Checker, völlig verblendet, was seine eigenen Fähigkeiten betrifft. Und auch, ja, sieht das gar nicht so, dass er irgendwie weg war. Also er hat eigentlich immer weitergemacht, hat überhaupt keinen Erfolg gehabt, hat er dieses runtergekommene Restaurant gemacht. Er sagt von sich selbst, ich war nie weg. Ich bin wie die Sonne oder Chlamydien.
Ich glaube, das ist auch diese, ich glaube, das ist was, was Florian Lukas wahrscheinlich auch an der Rolle gereizt hat, ne? Diese Ambivalenz, die dann da irgendwie auch drin steckt. Habt ihr da drüber gesprochen in dem Interview?
Wir haben darüber gesprochen, Unter anderem klar, was ihn daran gereizt hat. Und darf man auch nicht vergessen, das sind auch schon Namen, die dann auch hinter dem Projekt stehen. Das basiert auf einem israelischen Format. Auch mal ganz interessant zu schauen, was da mittlerweile alles aus Israel kam und kommt. Also angefangen mit Homeland, Euphoria hatten wir letztens festgestellt. Sachen, die eben dort entwickelt werden, dann in aller Herren Länder adaptiert werden. Die deutsche Fassung, da ist Sebastian Colley, der Hedge-Autor. Und wenn ihr in den vergangenen Jahren mal irgendwie über deutsche Comedy gelacht habt, dann war höchstwahrscheinlich auch Sebastian Colley mit beteiligt oder stand dahinter. Der hat für Joko und Klaas geschrieben, vorher für Harald Schmidt, für Böhmermann, hatte How to Sell Drugs Online First gemacht, zuletzt Perfekt verpasst mit Pastewka und Engelke. Also schon jemand, der eine richtige Größe ist in der deutschen Comedy.
Ich finde es spannend, das ist auch mal jemand anders, den wir jetzt erwähnt haben in Sachen Comedy als Ralf Husmann, den wir ja zuletzt relativ häufig irgendwie in irgendwelchen Produktionen mit dabei hatten. Lass uns noch mal über dein Interview reden. Was habt ihr denn noch so besprochen, um schon mal einen kleinen Vorgeschmack zu geben?
Ich habe auch mit ihm, weil er ja gerade zuletzt in aller Munde war, er hat ja in dem Biopic Rosenthal, Hans Rosenthal, den Showmaster gespielt, ist immer noch in der ZDF verfügbar und hat da eigentlich so die besten Kritiken seiner Karriere, zumindest in meiner Wahrnehmung, bekommen. Also darüber habe ich gesprochen, wie sich so seine Wahrnehmung auch in der Branche verändert hat und natürlich über Messiah Superstar, wie hat er sich vorbereitet und wie hat das auch gerade so mit dem Tanzen und Singen bei ihm geklappt. Ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast bei Eurican Stream. Hallo, Florian Lukas.
Hallo.
Wir sprechen heute über deine neue Serie Messiah Superstar, über einen Ex-Popstar, der in den 90ern sehr groß war, jetzt ein bisschen kleiner ist und sein Comeback versucht. Und du bist ja Jahrgang 73. Was hast du denn für eine Musik eigentlich gehört in den 90ern?
Habe ich mich auch gefragt, weil ich war ziemlich angefixt von der Eurodance-Mucke, die wir jetzt für Messiah gemacht haben. Und dachte so, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich das damals so toll fand. Und ich konnte auch mit Techno nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ich war eher so, Anfang der 90er habe ich eher so Punk gehört. So
Okay.
echt krasses Zeug, so in der Wendezeit, so, oder so war ich so noch jünger als 20. Und dann irgendwann so mehr so, haben wir so in Ost-Berlin komischerweise so ein bisschen die 70er Jahre nachgeholt. Das war so ein bisschen so dann eher The Doors und so.
Okay.
Und dann ging es aber so in Grunge über und in so Beastie Boys vielleicht noch und so. Aber diese Eurodance-Sachen, damit konnte ich damals gar nicht, also sagen wir mal, viel weniger anfangen als heute. Also heute finde ich das auch ziemlich cool. Auch sogar die Musik von damals viel besser als damals.
Das ist ja interessant, weil in eurer Serie fällt ja auch der sehr interessante Satz von wegen, irgendwann kriegen die 90er jeden.
Ja, also auf mich stimmt das auf jeden Fall. Jedenfalls dieser Teil der 90er auf jeden Fall. Ja.
Musikalisch auf alle Fälle. Was ist denn das für ein Typ, der Thomas, alias Messiah, den du da spielst?
Messiah ist jemand, dessen Geheimnis ich auch noch nicht so ergründet habe, weil seine Mutter zum Beispiel ist ja sehr liebevoll zu ihm. Er führt ja mit ihr zusammen ein Restaurant oder eigentlich ihr Restaurant, was er so nach und nach zu einem Messiah Merchandising Restaurant Event Ort umgestaltet hat. Und aber eigentlich ist es jemand, der versucht anzuknüpfen auf an seinen kurzen, aber doch großen Erfolg in den 90er Jahren. Hat einen wahnsinnig tollen Hit damals gehabt. Ecstasy heißt der, den der extra für diese Serie produziert und auch komponiert wurde von der Band Großstadtgeflüster. Wir sind alle totale Fans von dem Song. Auch meine Nichten und Töchter im Übrigen, die so alle in ihren 20ern sind, finden den super. Also es hat mich extrem überzeugt, dass der Hit auch damals ein Hit hätte sein können. Und er ist jemand, der wahnsinnig verzweifelt versucht, Liebe und Anerkennung dieser Welt über seinen beruflichen Erfolg irgendwie zu bekommen und nach wie vor zu bekommen. Das hat ihm damals offensichtlich wahnsinnig gut gefallen. Ich habe noch nicht richtig genau herausgefunden, was dahinter noch für Geheimnisse sind, die ihn so bedürftig machen für diese Aufmerksamkeit, für die er wirklich alles tut. Und sich aber auch von Rückschlägen und auch von wirklich beschämendem Verhalten sich auch nicht ablenken lässt. Ja.
Kennst du solche Typen? Und das muss ja nicht unbedingt jetzt aus der Musik sein, sondern für dich als Schauspieler auf den ersten Blick. Du hast gerade so die tragischen Komponenten bei ihm angesprochen, aber er ist natürlich auf den ersten Blick jemand, wo das Selbstbewusstsein größer ist als das Können, sag ich mal. Ist das was, was du auch aus der Schauspielbranche gibst, dass Leute mit so einem, mit so ein bisschen verblendet sind, was so das eigene Talent betrifft?
Nee, das kenne ich nicht zum Glück. Also ich habe eigentlich in der Regel mit wahnsinnig tollen, unglaublich talentierten Leuten zu tun. Das macht ja auch total Freude, mit denen dann zusammenzuarbeiten. Vor allen Dingen, wenn die mehr können als ich. Vielleicht ist es tatsächlich etwas, also was ich dann wieder in mir entdecke oder irgendwie natürlich irgendwie viele von uns haben so eine Art von Hochstapler-Syndrom oder so, dass man immer denkt, man würde auffliegen mit dem wenigen, was man kann. Bei so einer Rolle wie Messiah kann man das dann unheimlich gut ausleben auch und aber auch darüber hinweggehen, weil der lässt sich ja dann am Ende dann auch nicht beirren. Ich habe mich eher inspirieren lassen von so Social Media Stars, also die ich jetzt alle nicht so persönlich kenne, aber da geht es ja sehr viel um Selbstdarstellung und wie wir alle wissen, was uns aber auch alle nicht interessiert ist, dass dahinter ja auch meistens eine Tragik steht und aber auch viel Arbeit und dennoch irgendwie auch die Anerkennung, dass da dass diese Leute so wenig sie scheinbar in meinen Augen zumindest können, ja trotzdem etwas haben, was Leute fasziniert, interessiert. Also sie können am Ende ja doch was. Also und sie sind wahnsinnig erfolgreich teilweise damit. Es ist nur teilweise für mich, sagen wir mal, schwer zu verarbeiten, in welchem Grad von Selbstdarstellung manche Leute auf Social Media unterwegs sind. Also ich habe mir sehr viel davon angeguckt, habe unheimlich viele Leute abonniert, auch verstörte Rückmeldungen bekommen von meinen Freunden, die sagen, mit welche Leute, also welchen Leuten folgst du denn jetzt plötzlich und so? Und das habe ich mir jetzt ein paar Monate dann wirklich auch parallel zu den Rosenthal-Dreharbeiten immer wieder so reinspülen lassen, um irgendwie ein Gefühl dazu zu bekommen, dafür zu bekommen, einfach aus sich rauszugehen und wirklich auch rücksichtslos sich selbst darzustellen. Also das liegt mir eher nicht, aber wahrscheinlich habe ich trotzdem ja irgendwie eine, keine Ahnung, irgendeinen Anteil, der daran ja auch Spaß hat und der dann wahrscheinlich auch meiner ist.
Messiah ist ja fiktiv. Das heißt, den gab es ja in den 90ern nicht. Von welchen realen Popstars von damals habt ihr euch denn inspirieren lassen? Sowohl jetzt, was die Musik betrifft oder vielleicht auch den Look.
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also die Band Großstadtgeflüster hat diese Songs produziert, also komponiert. Also zum Glück haben sie sie so komponiert, dass ich da mit viel maschineller Hilfe die dann auch selber singen konnte. Also soweit ich das gehört habe, haben sie sich einfach insgesamt von der Musik inspirieren lassen, also nicht von konkreten Künstlern. Einfach tagelang 90er Jahre Mucke gehört und dann einfach selber losgelegt. Das ist für mich ein Wunder, wie man sowas macht. Also es muss ja irgendwie ja auch lustig sein. Darf ja auch nicht so perf. Es muss gut genug sein, dass man denkt, so, das wäre wirklich ein Hit gewesen. Es darf aber auch nicht so gut sein, dass es dann nicht mehr, also, dass es dann nicht mehr zur Figur passt oder so. Es muss ja auch leicht daneben sein. Ich finde, es ist wahnsinnig gut gelungen. Ich selber, wie gesagt, hatte keine konkreten Vorbilder in den 90er Jahren, weil ich damit gar nicht so wahnsinnig viel anfangen konnte. Also wenn, dann ist es wahrscheinlich am ehesten, was ich immer gehört habe, ist DJ Bobo, aber obwohl ich nicht mal weiß, genau, was der von Musik gemacht hat. Ehrlich gesagt, da habe ich nie reingehört. Da habe ich dann eher doch auf Messiah konzentriert und wir haben dann versucht, auch in den Videos, die wir gemacht haben, irgendeinen bestimmten Look nachzuempfinden. Aber da war ich gar nicht so doll involviert. Das kann ich gar nicht genau sagen.
Aber wie war das tatsächlich? Weil da sind ja wirklich lustige Szenen dabei, wenn du dann diese 90er Jahre, das sind ja Rückblenden, diese 90er Jahre Musikvideos mit all ihren verrückten Ideen und Exzess darstellst. Wie war das für dich? Dann auch mit den langen Haaren, Perücke.
Ja, das hat natürlich total Spaß gemacht. Für mich war das total neu, auch ein Angstthema, irgendwie dann so zu performen, so mit Gesang und ohne Choreografie, die ich nicht wirklich mehr drauf schaffen konnte, trotz mühevoller Hilfe meiner Töchter oder einer Tochter besonders. Und auch wahnsinnig ungewohnt, aber auch, es hat natürlich total Spaß gemacht. Wir haben uns da mehrere Tage Zeit genommen, um diese ganzen Rückblendengeschichten zu drehen, also auch noch ein paar Wochen vor dem Start der eigentlichen Dreharbeiten, sodass wir das auch zeitlich ganz, also dann auch so abgegrenzt haben. Das hat total Spaß gemacht natürlich, weil es für mich auch total neu war. Und am Ende ist es ja auch so, wer saß nicht mal irgendwie als Teenager in seinem Kinderzimmer und hat mitgesungen und sich irgendetwas genommen, was ein Mikrofon war und sich vorgestellt, man wäre ein Popstar. Also das ist dann eher so eine kindliche, jugendliche Traumerfüllung für mich gewesen. Also ohne, dass ich wirklich mir gewünscht hätte, jemals irgendwie vor so großen Mengen zu performen oder so. Das ist nicht mein Ding, aber das hat total Spaß gemacht, das zu machen, also und das zu drehen. Also das muss ich schon sagen, ja.
Ihr habt ja ein paar Popstars dabei in der Serie, die sich selber spielen, die auch damals aktiv waren. Gab es denn mal einen Moment, wo du zum Beispiel mit Oli P. mal darüber gesprochen hast, dass du dir vielleicht Tipps geholt hast oder hat er von sich aus auch eine Anregung gehabt für die Figur?
Nee, also Olli kam als Schauspieler, als Kollege. So irgendwann auch später dazu. Da waren wir schon ziemlich weit fortgeschritten in unseren Dreharbeiten. Ich habe auch sonst keine Kontakte zu Musikern, muss ich zugeben. Für mich war das wahnsinnig aufregend und toll. Auch Sabrina Setlur oder eben Oli P. und solche Leute, Nana auch am Set zu haben. Vanessa Mai ist jetzt nicht meine Musikrichtung und ist jetzt eben ja auch ein neuzeitlicher Star. und so. Aber dass die alle mitgemacht haben, hat mich total gefreut, weil die ja alle durchaus mit einer gewissen Selbstironie sich selbst spielen und auch meistens nicht so wahnsinnig gut wegkommen. Auch gerade bei Oli P. finde ich das echt bewundernswert. Also was der für eine Figur, also wie er sich da selber darstellt. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Ich finde das total interessant, also wie deren Alltag aussieht, wie die auch natürlich immer kämpfen um Qualität und auch um Anerkennung und dass da erst recht, wenn da so viele Jahrzehnte dazwischen liegen zwischen ihren ersten Erfolgen und der doch und der Jetztzeit, in der sie ja immer noch erfolgreich sind oder einfach gut arbeiten können. Also wie viel Arbeit und Ausdauer dahinter steht und Disziplin eben auch. Das kenne ich so nicht aus erster Hand und das war für mich besonders interessant, ja.
Ich habe gesehen, dass es eine Release-Party geben wird im Mai. Und wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, du wirst dann mit vollem Outfit auf der Bühne sein und live performen? Oder ist das noch gar nicht mit dir
Ja, das war
abgesprochen?
ja immer
Hörst du
der
es jetzt
Wunsch
zum
der
ersten
Sender irgendwie,
Mal?
dass ich jetzt. Nee, ich höre von dieser. Nee, ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt noch gar nichts über diese Veranstaltung. Deshalb kann ich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was da geplant ist. Der Sender wünschte sich tatsächlich in der Vergangenheit, dass ich ganz viele Messiah-Auftritte mache und weiß ich nicht, Merchandising-Produkte und Werbung für die Single-Veröffentlichung mache. Aber das ist nicht Teil meines Jobs. Also ich habe das ja nur gespielt. Also und das, also dieses Spielen und diese Figur ist sozusagen mit dem Ende der Dreharbeiten für mich erstmal abgeschlossen. Ich kann das wieder aufnehmen, wenn wir dann weiterdrehen sollten und eine weitere Staffel beispielsweise machen. Aber es ist, ehrlich gesagt, es ist nicht in meinem Aufgabenspektrum und aber auch nicht irgendwie, also dafür bin ich nicht talentiert genug. Also, das muss ich einfach sagen. Also, um dann große Fernsehauftritte zu machen. Ich müsste ausnahmsweise, keine Ahnung, unter welchen Umständen ich das machen würde, so viel Arbeit reinstecken, um dazu einen guten Auftritt zu machen, also daraus einen guten Auftritt zu machen. Das kann ich gar nicht leisten. Das will ich auch gar nicht. Ich bin total gerne irgendwie Messiah gewesen für diese Zeit, aber wenn das dann vorbei ist, dann ist es eben auch vorbei. Dann spreche ich auch gerne darüber und das ist ja also ein ganz schöner auch Teil meiner Arbeit, aber das ist dann für mich auch dann eben darauf begrenzt.
Ganz tolle Arbeit hast du ja auch zuletzt bei Rosenthal abgeliefert. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu der Performance und auch zu den Kritiken. Es ist
Danke.
ja immer auch schön, wenn das dann so gewürdigt wird. Du warst ja schon immer jemand, der sehr zwischen Unterhaltung, also zwischen U und E, Entertainment und anspruchsvolleren Themen in Anführungszeichen immer sehr gut den Wechsel hinbekommen hast, teilweise auch innerhalb eines Projektes, wo beides gefragt war. Hast du jetzt trotzdem nach Rosenthal nochmal eine Veränderung gespürt, dass, weil das so gut angekommen ist, dass man dann nochmal merkt von wegen, wow, da ist jetzt nochmal eine andere Wahrnehmung und man kriegt gleich nochmal ganz andere Sachen angeboten.
Also wie sich das in Angeboten niederschlägt, das kann ich im Moment gar nicht sagen. Ich bin immer total zufrieden gewesen in den Jahren, irgendwie über das breite Spektrum der Sachen, die ich angeboten und die man mir auch zugetraut hat. Da bin ich total dankbar für und da gibt es auch gar keine Wünsche, die offen blieben oder so. Manchmal werden Träume wahr in abgewandelter Form. Also zum Beispiel, ich habe mir immer vorgestellt, ich wollte gerne mal einen Schlagersänger spielen, der auf einer Tournee ist oder irgendwie sowas. Und jetzt ist es Messiah geworden. Das hätte ich mir gar nicht selber ausdenken können. Also das ist eigentlich viel besser so. Und auch da kann man eine Tragik kombinieren mit einer Komik, die mir liegt. Also, aber ich mag auch natürlich so Projekte wie Rosenthal gerne, weil sie sich eben mit Geschichte beschäftigen, auch eben auf eine andere Art, die leichter zugänglich ist für die meisten Leute. Auch für mich natürlich irgendwie wahnsinnig interessant, weil ich mich intensiver nochmal mit einem bestimmten Aspekt auseinandersetzen darf. Aber also um zurückzukommen auf die Frage, das ist für mich natürlich schon sehr besonders gewesen. Es macht mich auch stolz, also wie breit die Anerkennung war für Rosenthal. Damit habe ich wirklich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das war mir nicht klar, wie groß das sein wird und wie enorm der Zuspruch ist, den wir bekommen haben für das, was wir da gemacht haben. Also auf allen Ebenen. Also ich habe Anrufe bekommen von Kollegen, die ich lange nicht gesprochen oder gesehen habe, die unzähligen Kommentare, die tollen Kritiken und so, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt so und das hat eine Weile gebraucht, um das auch sacken zu lassen. Für mich war das total neu und eben auch total besonders. Also das ist aber auch dann eben das, also ob und in welcher Form sich das irgendwann, das kann ich in der Zukunft irgendwie auswirkt, das vermag ich gar nicht zu sagen, das weiß niemand, das will ich mir auch gar nicht vorstellen. Wir haben sehr viel Liebe und Arbeit in dieses Projekt gesteckt. Dafür haben wir unglaublich viel mehr Liebe und Aufmerksamkeit zurückbekommen. Also, das ist es. Also, damit bin ich total happy und damit ist es eben auch abgeschlossen, ja.
Das muss ja auch total schön sein, dass man als Schauspieler wirklich zwischen zwei so unterschiedlichen Projekten dann switchen kann und das eine folgt auf das andere, wo du gerade gesagt hast, du hast während der Rosenthal, Dreharbeiten dann schon dir dein Social Media Feed gefüllt mit Leuten, die vielleicht so eine Art Vorlage für Messiah sind. Ja, klingt super spannend. Messiah, also der Name verspricht ja schon, dass es da doch vielleicht weitergehen könnte, eine Wiederauferstehung, zweite Staffel, schauen wir mal. Auf alle Fälle, die erste Staffel startet ab sofort, ist ab sofort zu sehen bei Join. Florian, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank auch. Dankeschön.
Der Titel der folgenden Serie hat bei Micha mehrfach für Gelächter gesorgt. Wir sprechen jetzt über Duster, um es einmal auf Englisch normal auszusprechen. Es läuft bei RTL Plus Staffel 1. Es sind insgesamt 8 Folgen, die da erscheinen werden. Micha, das ist der englische Titel. Wir bleiben dabei. Ich kann ihn auch nicht mehr normal aussprechen
Und
gerade.
jetzt bin ich schuld, oder wie?
Ja, ein bisschen.
Ich finde ja, der lustigste Titel in dieser Folge ist das Reservat, aber das da kommt gleich dahinter. Ja, ich bin, was soll ich sagen? Ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin sehr simpel gestrickt, was den Humor betrifft. Sprechen wir über das da oder über das da, genau. Ja, da kann ich ja gleich mal aufklären, warum die Serie das da heißt,
Gerne.
weil das die Marke des Autos ist.
Ah, okay.
Welches der Held oder der Protagonist dieser Serie fährt. Ein kirschroter Duster, Plymouth Duster.
Dann denke ich jetzt einfach die ganze Zeit an dieses Auto. Hilf mir auf die Sprünge, hilf unseren Hörerinnen und Hörern auf die Sprünge. Worum geht's denn in diesen 8 Folgen?
Ja, wir bewegen uns oder befinden uns im Jahr 1972 in Arizona, also im Südwesten der USA, und da treffen wir Nina Hayes. Und Nina Hayes ist die erste afroamerikanische FBI-Agentin, die bei der Behörde anfängt. Und die wird versetzt nach Phoenix. Und dort hat sie ein ganz bestimmtes Ziel. Und zwar will sie den lokalen Gangsterboss Sexton zum Fall bringen. Und um das zu schaffen, versucht sie dessen Fluchtfahrer Jim als Spitzel für das FBI zu rekrutieren.
Okay,
Klingt nach einem Plan, ne? Klingt
klingt
nach einem
nach einem
Plan.
Plan, klingt nach einem ambitionierten Plan auf jeden Fall. Ich finde bei dieser Serie, als ich mich jetzt da ein bisschen eingelesen habe, ist natürlich spannend das Gesicht hinter der ganzen Produktion, beziehungsweise die Macher hinter der ganzen Produktion. Kannst du da ein bisschen was verraten? Wir haben es im Einstieg zu dieser Folge schon angeteasert, aber wer ist denn jetzt so ein bisschen auch das Mastermind vielleicht hinter dieser Serie?
Es ist überraschenderweise nicht George Lucas, falls das jemand dachte nach dem Teaser mit dem Star Wars-Macher. Nein, ich habe mich natürlich bezogen auf, was heißt natürlich, ich habe mich bezogen auf J.J. Abrams, der ja dann auch zwei, glaube ich, gemacht hat. Hat ja, also die Folgetrilogie von Star Wars entscheidend mitgeprägt, mit das Erwachen der Macht und so weiter. Hat auch Star Trek gedreht, also beide Franchises, beide großen Weltraum-Franchises abgedeckt. Hat aber auch Mission Impossible 3 Lost gemacht. Und jetzt ist es so seine Rückkehr ins TV-Genre. Er ist Co-Showrunner bei dieser Serie, zusammen mit LaToya Morgan. Die hat vorher zum Beispiel für The Walking Dead geschrieben. Und die beiden haben sich zusammengetan, um diese Serie zu kreieren und als Showrunner zu produzieren und als Chefautoren eben zu führen. Und das fing wohl an, die Ursprungsidee war von J.J. Abrams, hatte wohl ein Bild vor Augen oder eine Sequenz, die der Ursprung für diese Serie wurde, dass du eine Straße, die durch die Wüste führt, irgendwo ist es heiß, ist es ist staubig und dann siehst du aus der Entfernung einen Sportwagen oder einen Wagen mit einem irren Tempo ankommen, der an einer Telefon, na, das ist noch nicht mal eine Telefonzelle, also du hast da wirklich ein Telefon am Highway und das klingelt und der super coole Fahrer steigt aus dem Wagen aus und nimmt dieses Telefonat entgegen. Mehr hat er nicht gehabt. Das war die Ausgangssituation und dann kam alles Restliche, haben sie sich dann so erarbeitet, diese Gangstergeschichte, um die es da gehen soll.
Ja, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass solche Arten an Geschichten ja auch schon relativ häufig in irgendeiner Form erzählt worden sind. Hast du das Gefühl, dass das jetzt etwas ist, was sich dem Genre vielleicht nochmal neu nähert oder dass das was ist, was du so in der Form noch nicht gesehen hast? Was macht es jetzt besonders für dich persönlich?
Es ist ja die Frage, ob es das überhaupt besonders macht, ob die Serie überhaupt besonders ist. Da kommen wir vielleicht ein bisschen später zu. Es ist natürlich dadurch interessant, dass du eine Geschichte erzählst, die man dann vielleicht doch noch nicht so häufig gesehen hat. Also Anfang der 70er Jahre, erste afroamerikanische FBI-Agentin. Dadurch speist sich natürlich auch ein Großteil der Konflikte. Die kommt in eine eher konservative Behörde, recherchiert und ermittelt in einem Setting, wo es halt dann auch nochmal ungewöhnlich ist, dass du eine afroamerikanische Agentin hast. Überhaupt eine Frau in der Position ist ungewöhnlich. Und das basierte auch lose auf einer Figur. Also es ist jetzt keine wirkliche, kann ich jetzt nicht sagen, dass das so die Lebensgeschichte war, sondern es gab diese Sylvia Mathis, die 1976, also einen Ticken später, tatsächlich als erste farbige, als erste afroamerikanische Frau, als FBI-Agentin in Erscheinung trat.
Magst du noch mal kurz was zu den Darstellern sagen? Haben wir da irgendwen bei, wo man sagt, das hat jetzt einen Wiedererkennungswert, oder ist er da jetzt auf unbekannte Gesichter gegangen?
Ich glaube, weniger bei der weiblichen Hauptrolle, das ist Rachel Hilson. Die ist noch nicht wirklich so zum Star geworden oder hat jetzt keine großen Rollen gehabt, wo man sagt, ah, das ist die. Aber die weibliche, die männliche Hauptrolle, das ist nämlich Josh Holloway. Josh Holloway hatte zuletzt eine Rolle bei Yellowstone gehabt. Da war er noch mal größer zu sehen. Aber natürlich, ich habe es vorhin schon erwähnt, J.J. Abrams ist bekannt geworden durch Lost, diese Serie, die wirklich so eine, ja, eine Sensation damals im Fernsehen war, diese Mystery-Serie über Überlebende eines Flugzeugabsturzes. Und da war er einer der Hauptakteure, ganz bekannt als Sawyer damals. Und insofern hast du da auch eine Verbindung zwischen J.J. Abrams, der jetzt wieder seinen Darsteller aus dieser Hitserie besetzt hat in dieser Rolle.
Hitserie ja, aber auch sehr gespaltene Gemüter hinterlassend irgendwann. Also da reden wir jetzt nicht drüber, aber ich habe da einiges gehört, was die Fans von
Ja.
Lost gesagt oder nicht gesagt haben, als das Ganze
Ja,
zu Ende gegangen ist.
wie das Ganze zu Ende gegangen ist, da waren nicht alle zufrieden, um es mal
Ja,
ganz diplomatisch auszudrücken.
genau. Ganz, ganz, ganz
Aber
diplomatisch.
der Weg ist ja das Ziel. Darauf haben sich ja dann die Serienmacher auch rausgeredet, ne?
Ja,
Also die haben.
das kann man immer schön sagen, ne? Das ist
Ja.
auch immer mein Motto dann im Grunde. Wie hat es dir denn gefallen? Weil die Erwartungen an diese Serie sind ja jetzt hoch, muss man einfach mal sagen. An die Optik, an die Geschichte, an die Darsteller. Was würdest du sagen? Gibst du dem Ganzen Daumen nach oben? Wie würdest du es bewerten?
Ich wollte diese Serie lieben. Stattdessen
Aber.
mag ich sie. Stattdessen mag ich sie nur. Und die Serie lebt von dem sehr coolen Setting, muss man sagen. Das macht den Charme aus. Du hast dieses 70er-Jahre-Flair. Und das wirkt für mich wirklich noch unverbraucht. Das hat man noch nicht so häufig gesehen. Ja, es ist die Vergangenheit, aber dann noch nicht so lange her. Und du hast tolle Autos. Ich bin überhaupt kein Autofan, ne? Aber da haben sie sich wirklich ausgetobt. Coole Autos, du hast coole Locations, so diese American Diner in dieser fast ländlichen Gegend, das ist alles sehr, sehr liebevoll ausgestattet. Du hast so alte Bowlingbahnen, wo Schlüsselszenen spielen. Das ist schon sehr cool gemacht und du hast auch so ein Oldschool-Feeling, was die Serie betrifft, weil meine Erwartungshaltung war eine andere. Ich habe gehört, J.J. Abrams macht wieder eine Serie und das bei HBO, da habe ich mir nochmal was anderes erwartet. Und letztendlich ist es eine relativ klassische Serie, die so oder so ähnlich auch im klassischen Fernsehen laufen könnte. Das ist nicht so weit weg. Also zumindest wurden bei mir so Erinnerungen wach an so an diese Action von Starsky und Hutch, also diese Polizeiserien der 70er und 80er Jahren. Teilweise ein bisschen Colt für alle Fälle. Du hast da irgendwelche Verfolgungsjagden im Autos. Das wirkt alles sehr, sehr klassisch. Und aber wirklich liebevoll gemacht. Also wie viel damit mit Festnetztelefonen telefoniert ist, das fällt richtig auf. Und das zeigt auch, wie sehr das auch einen Plot verändert. Dass Leute eben nicht über Handy erreichbar sind. Dass sie eben nur bestimmte Informationen über Festnetz weitergeben können. Und wenn sie unterwegs sind, sind sie unterwegs. Und da gibt es kein Handy. Und insofern entsteht daraus auch eine Spannung. Aber habe gerade diese Serien genannt, die Starsky und Hutch und Co. Es ist dann schon härter und mitunter auch blutiger.
Wenn ihr euch selbst ein Bild von Duster machen wollt, die erste Staffel wird mit 8 Folgen, bei RTL Plus verfügbar sein.
Wir kommen zu unserem nächsten und letzten Film. Und wie bei Duster befinden wir uns so Anfang, Mitte der 70er Jahre. Aber es könnte trotzdem nicht weiter weg sein. Zum einen geografisch, denn wir gehen jetzt nach Baden-Württemberg. Aber auch von der Stimmung und vom Thema her, weil wir sprechen jetzt über den ja bekannten Prozess gegen die RAF-Terroristen Mitte der 70er Jahre. Es geht um Stammheim, Zeit des Terrors, startet in der ARD-Mediathek am 17.05. Und Melanie, du hast den Film gesehen, hast dich mit dem Thema beschäftigt. Kannst du erst mal so erzählen, was das überhaupt für ein Szenario ist für Leute, die jetzt Stammheim vielleicht auch zum ersten Mal hören und auch RAF? Lass uns noch mal ein bisschen auf den Stand der Dinge bringst, der uns da erwartet.
Ja, es geht um die linksextremistische Rote Armee-Fraktion, die RAF. Und zwar haben die ja einige Attentate begangen zu jener Zeit und sind dann eben verhaftet worden. Und der Stammheim-Prozess stellt die erste Generation der RAF vor Gericht. Und wir begleiten mit diesem Dokudrama wirklich die Zeit, die die in der Justizvollzugsanstalt damals verbracht haben, wie sie miteinander agiert haben, aber auch den Gerichtsprozess selbst. Und wir sind aber ganz nah dran an den Leuten, die sie damals begleitet haben, also die das wirklich in der Justizvollzugsanstalt gesehen haben, wie das alles abgelaufen ist, wie die miteinander interagiert haben, aber eben auch an diesen Prozess und was der über die vielen Monate hinweg, wie das Ganze abgelaufen ist, wirklich auch mit den Insassen gemacht hat in der Form. Also wir sind wirklich ganz, ganz nah dran an diesen Tätern und begleiten deren Psyche und deren Alltag damals im Gefängnis.
Ich habe jetzt schon unterschiedliche Gattungen gelesen für dieses Projekt, was es denn nur ist. Ist es ein Spielfilm? Ist es ein Dokudrama? Ist es irgendwas anderes?
Es läuft unter der Beschreibung Dokudrama und es ist im Endeffekt auch ein Dokudrama, aber ein sehr dezent inszeniertes Dokudrama. Wir haben sehr, sehr viel fiktionalen Anteil. Wir haben starke Darsteller, die mit dabei sind. Wir haben Szenen aus dem Gericht und wir haben immer wieder so tröpfchenweise auch wirklich Dokumaterial aus dieser Zeit, was damit eingebaut ist. Also wirklich dann die Reporter, die vorm Gerichtssaal stehen beispielsweise und das Ganze kommentieren. Das sind dann Originalaufnahmen aus der Zeit. Aber man muss aufpassen, dass man sich als Person, die sich nicht so intensiv damit beschäftigt hat, dass man sich die Gesichter genau anguckt, der Darsteller, weil wir haben teilweise auch Szenen, die so auf dokumentarisch getrimmt sind, die aber nicht dokumentarisch sind, weil wenn man genau hinguckt, sieht man, dass es immer noch die Leute sind, die wir gerade schon im fiktionalen Teil gesehen haben. Es sieht aber dokumentarisch aus. Also das sind sehr
Okay.
fließende Übergänge, die da geschaffen wurden.
Ist das dann manchmal wirklich verwirrend? Weil ich stelle mir jetzt so vor, dass du einerseits eine Besetzung hast, Schauspieler, die diese Angeklagten oder diese Häftlinge verkörpern und dann nochmal die gleichen Menschen der Zeitgeschichte, also die tatsächlichen Personen siehst. Weil das kann ihn ja so ein bisschen, kann einen ja so ein bisschen rausziehen, wenn du dann eben ständig versuchst, ja, sieht der dem jetzt ähnlich genug, um überzeugend zu sein?
Nee, das ist nicht verwirrend, weil ich so nah dran bin an der ganzen Sache. Und es ist ja wirklich irgendwie so dokumentarisch gestaltet, dass ich die ganze Zeit neugierig bin auf das, was da wirklich passiert ist. Ich hatte für mich das Gefühl, als ich das geschaut habe, dass ich ganz oft das Bedürfnis hatte, parallel zu googeln. Was ist da jetzt genau passiert? Inwieweit ist das jetzt genau authentisch? Stimmt das so, wie es da dargestellt wird? Und das hat mir diese Übergänge erleichtert, weil ich dann sehr, sehr neugierig war, auch die realen Personen mal zu sehen. Und da sie das sehr, sehr gut gecastet haben und waren die Übergänge da sehr, sehr fließend, dass man dann wirklich das mitgenommen hat und als Geschenk mehr empfunden hat, dass man dann auch wirklich in die realen Szenarien von damals irgendwie mal kurz Einblick erhalten hat.
Cast ist ein gutes Stichwort. Wer ist denn dabei?
Ja, wir haben einige bekannte Leute letztendlich mit dabei. Also im Umfeld beispielsweise, ich fange mal außen rum an. Moritz Fürmann ist dabei, der bespielt einen Mann, der die eben da sehr, sehr eng drin begleitet, der das Ganze eben in dem Alltag da vor Ort schildert. Also Bundesjustizvollzugsbeamter, also in dem Gefängnis mit dabei. Und dann haben wir natürlich die Darsteller, die jetzt die RAF-Leute spielen. Da ist unter anderem Lilliet Stangenberg mit dabei als Gudrun Enzelin. Dann haben wir Henning Flüßloh als Andreas Bader, Tatjana Neskrasow als Ulrike Meinhof und Raphael Stachowiak als Jan-Kai Raspe. Also teilweise auch nicht so super bekannt besetzt. Wer für mich extrem rausgestochen ist, ist Lilliet Stangenberg, die ich auch in zahlreichen Rollen kannte, wo sie wirklich auch schon sehr kaputte Charaktere gespielt hat. Und das jetzt in dem Fall nochmal wirklich auf die Spitze treibt. Also ich hatte teilweise Gänsehaut, als ich das geguckt habe, wie sie das gespielt hat und mit welcher Intensität sie diese Figur wirklich und diese Radikalität der Figur verkörpert hat.
Du hast gesagt, du hast dich da auch parallel noch mal so ein bisschen reingelesen. Konntest du sehen, wie authentisch und wie nah die jetzt bei diesem Film ist? Ja, immer dann noch mal eine Umsetzung. Und gerade wenn es dann auch ein Doku-Drama wird, ist natürlich immer die Gefahr, dass man es eben dann auch im wahrsten Sinne des Wortes dramatisiert, um es noch spannender oder packender zu machen. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, also das war ein richtig aufwendiges Projekt. Ich kann jetzt schon mal auf die Namen hinter den Kulissen ein bisschen eingehen. Das Drehbuch unter anderem geschrieben von Stefan Aust, langjähriger Spiegel-Chefredakteur, der sich sehr intensiv damit beschäftigt hat und natürlich auch eine extreme Recherche betrieben hat. Alles, was wir hier in diesem Dokudrama sehen, basiert auf realen Unterlagen, soweit das eben möglich war. Also die Gerichtsprozesse wirklich systematisch nachgestellt, auf Basis der Daten und der Archivmaterialien, die da waren. Und auch die Gespräche der Häftlinge untereinander. Klar konnte man die nicht immer abhören und so weiter. Das war nicht durchgehend möglich. Aber die haben zum Beispiel über Briefe miteinander kommuniziert im Gefängnis, um das nur mal als Beispiel anzuführen. Und das hat man, ist man systematisch durchgegangen, hat deren Inhalte so rekonstruiert, die da zu der Zeit dann auch beschäftigt haben, und hat denen das in den Gesprächen vor Ort dann in den Mund gelegt. Also das ist zutiefst, also soweit es eben möglich ist, authentisch. Und dazu kommt der Drehort, weil die das wirklich vor Ort in dieser Justizvollzuganstalt gedreht haben. Eigentlich ist der Regisseur nur dahin gefahren, hat gesagt, wir gucken uns das mal an, wir wollen das im Studio nachbauen und wollen schauen, inwieweit die Maße da vorhanden sind. Und dann hat sich, weil da gerade Umbaumaßnahmen waren, für die die Chance ergeben, tatsächlich da vor Ort zu drehen. Und das macht natürlich auch einen großen Unterschied.
Es muss auch für die Darsteller krass sein, ne? Also das hört man ja immer wieder von Schauspielern, die dann Sachen, die für einen Zuschauer vielleicht gar nicht so wichtig sind oder gar nicht sichtbar sind, aber denen dann schon hilft, nochmal in diese Rolle einzutauchen.
Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch, weil wenn du weißt, also das hat auch der Regisseur gesagt, wenn du weißt, dass das an dem Ort gedreht wurde, wo du dich gerade befindest, erhebt dich das nochmal auf eine andere Ebene und gibt eine andere Intensität. Und wenn das wirklich gute Schauspieler sind, was es in dem Fall ja der Fall ist, sind die in der Lage, das für sich zu nutzen und das natürlich auch in das Spiel entsprechend einzubeziehen.
RAF, das Thema ist ja gerade vor einigen Monaten, ich weiß gar nicht genau, wann es war, vor einem halben Jahr oder sowas, nochmal aktueller geworden, weil ehemalige Mitglieder gefasst wurden. Wie weit greift der Film jetzt auch die Taten der Terroristen auf? Oder wird sich wirklich nur auf diesen Prozess und auf diese Gefangenschaft konzentriert?
Also wir haben immer wieder Einblicke in die Taten, insofern als dass zum Beispiel so eine Art Biografie dargestellt wird, wenn die Leute vorgestellt werden, die da im Gefängnis sitzen, dann steht da an, was die beteiligt waren, an wie vielen Morden die beteiligt waren und an wie vielen Verletzten und so weiter und so fort. Zusätzlich auch noch, ob die Kinder haben. Das fand ich auch noch einen interessanten Aspekt, weil das ja auf die Familien der Täter in irgendeiner Form auch irgendwie noch Einfluss hat, weil da stehen ja immer noch Leute dahinter, die dann thematisiert und aufgegriffen werden. Aber es bleibt dann wirklich sehr nah an den Figuren, an den Tätern dran, an den RAF-Terroristen, und es werden weniger die Opfer dann beleuchtet, abgesehen davon, dass es halt in dem Prozess dann irgendwie ein Thema ist. Aber du bleibst wirklich an deren Gesprächen und auch an deren Perspektive in irgendeiner Form dran. Und du siehst, wie die auch zunehmend wahnwitziger werden. Also die Zeit, die du da verbringst in so einer in dieser Justizvollzuganstalt, das macht natürlich auch was mit dir, wenn du nur immer mit den gleichen Leuten Kontakt hast, und das wirkt sich natürlich irgendwann auch auf deine Wahrnehmung aus und darauf, wie du interagierst, ob du irgendwie mehr Wutausbrüche hast und sowas. Und du merkst wirklich, wie sich das auf deren Psyche auch zunehmend niederschlägt.
RAF und auch der Prozess und auch der Ausgang des Prozesses und die Schicksale der Leute ist ja, das ist ja schon schwere Kost. Und ganz ehrlich, wissen wir ja beide, so eine Filme können sich dann auch gerne mal so wie Hausaufgaben anfühlen. Wie war es jetzt in dem Fall für dich bei
Also,
Stammheim?
ich würde sagen, das ist schon eine Geschichtsstunde der besonderen Art, aber eine, die dich reinzieht. Weil ich habe es eingangs schon gesagt, für mich persönlich, also klar, also ich weiß nicht, wie viel hast du damals davon mitbekommen, wirklich? Weil es ist, für mich ist es ja wirklich eine Zeitreise in die Geschichte. Für mich ist das alles schon vorbei gewesen, als ich geboren. Also nicht alles vorbei, zumindest das, was jetzt hier in diesem Drama erzählt wird, ist vorbei gewesen. Das heißt, ich kenne das aus Büchern, ich kenne das irgendwie aus Dokus, aber ich habe es halt nicht live irgendwie im Fernsehen gesehen. Wie war das für dich in irgendeiner Form?
Ich bin auch zu jung, um das aktiv miterlebt zu haben, aber woran ich mich erinnern kann und viele aus meiner Generation auch, dass die RAF insofern präsent waren, dass es auf den Postämtern Fahndungsplakate gab. Was bei mir einen totalen Eindruck hinterlassen hat, weil ich konnte das nicht so richtig deuten, aber da war dann am Eingang, ich glaube, es war überall bei den Postämtern, ein großes Plakat mit den Porträts von gesuchten Terroristen der RAF. Und das war so mein erster Berührungspunkt, aber in der Schule war das auch kein großes Thema, jetzt irgendwie in politischer Weltkunde oder im Geschichtsunterricht. Das war dann eher was, was eben dann im Fiktional, es gab ja auch ein paar Kinofilme dazu, auch prominent besetzt oder halt dann über TV-Dokus aufgegriffen wurde.
Genau, und das war bei mir auch so. Und deshalb möchte ich jetzt den Wert dieses Dokudramas irgendwie nochmal hervorheben, weil das hat in mir wirklich das Bedürfnis hervorgerufen, mehr darüber zu erfahren, das zu googeln, was da eigentlich drumherum dann passiert ist. Und auch zu schauen, dass man die Taten da irgendwie, also auch die Opfer irgendwie für sich selber, dass man das einordnen kann, was ist da eigentlich passiert. Und weil hier ist ja die Perspektive wirklich sehr auf den Tätern. Und es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Perspektiven, die dann entsprechend beleuchtet werden können. Also ich hatte das Gefühl, dass das wahnsinnig informativ ist und dabei wahnsinnig spannend gestaltet. Also es zieht dich wirklich rein, getragen von ganz, ganz tollen Darstellern. Und ja, ich glaube, Geschichtsstunde der besonderen Art trifft es, aber das auf eine sehr, sehr positive Art und Weise, weil mich hat das Ganze sehr berührt, und neugierig gemacht auf das, was da eigentlich drumherum eigentlich alles passiert ist, weil es ist ja wirklich ein unfassbarer Schrecken, den die da auch, mit sich gebracht haben.
Stammheim, Zeit des Terrors, läuft ab 17.05. in der ARD Mediathek.
So, das war's. Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream. Und ich muss sagen, wir sind jetzt mit einem sehr schweren Thema rausgegangen, wenn man bedenkt, dass wir
Ja.
mit Themen wie Messiah Superstar
Es
irgendwie so durch die Folge getragen wurden. Ist das jetzt ungleich schwerer gewesen gegen Ende?
der, ja, das stimmt. Aber wir hatten ja auch dies und das da.
Dies,
Also,
das und das da.
da
Ich
kann sich
hoffe
eigentlich keiner beschweren.
sehr, dass die Titel der kommenden Themen, die wir behandeln, irgendwie nicht solche Steilvorlagen für dich bieten, damit ich mir das nicht wieder tagelang anhören muss.
Ich habe so ein Gefühl, Netflix wird uns wieder überraschen mit einigen kreativ eingedeutschten Titeln.
Da bin ich mir auch ganz sicher. Und wenn ihr erfahren wollt, womit uns Netflix in der kommenden Folge überrascht, dann rate ich euch, hört rein. Wir kommen immer am ersten und am dritten Freitag des Monats, haben dann natürlich auch immer spannende Interviews mit dabei und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet bei der aktuellen Folge von All You Can Stream. Bis dahin viel Spaß beim Stream und ja, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.